WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. August 1935. Die Firma AEG stellt ihr erstes Tonbandgerät vor.
Mutti, hör doch mal!
Sechs Hexen essen 40 Pfirsiche.
Gar manch lustiges Wort hätte ich behalten wollen und es aufbewahrt, so wie man Eis und Schnee bewahrt.
Tja, wenn man eine Maschine hätte.
Ich spreche heute zum ersten Mal auf das Bandgrammophon der AEG.
Rein und voll ist der Klang.
Beinahe wie Caruso.
Es wird ein Papierstreifen besprochen, welcher mit Eisenpulver bestrichen ist.
Sogar das Klavier, der Schrecken der Grammophonplatten und Radioapparate war annehmbar zu hören.
Optimal hören Sie Musik
und die Stimmen Ihrer Lieben.
Mutti, hör doch mal!
Sechs Hexen essen 40 Pfirsiche.
Die menschliche Stimme einzufangen und wiederzugeben, beschäftigte die Wissenschaftler schon früh. Der erste, dem das gelang, war der Amerikaner Thomas Alva Edison. Als er 1877 seinen Phonographen öffentlich vorführte, war das eine Sensation. Das erste aufgenommene Wort war
Hello.
Gut ein Jahrzehnt später bietet das Grammophon den ersten knackigen Hörgenuss im Wohnzimmer.
Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen. Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein.
Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Geschichte des Magnetophons.
Ja, ich war damals ein frisch gebackener Diplom-Ingenieur, kam von der Hochschule, war am Heinrich-Hertz-Institut und meine Diplomarbeit lautete Untersuchung von Stahlbändern für magnetische Tonaufzeichnung.
So wie Eduard Schüller tüftelten überall auf der Welt Techniker an einem brauchbaren Tonaufzeichnungsgerät. Der Wiesbadener Ingenieur Gerd Redlich betreibt ein Tonbandmuseum im Internet.
Dann hat man gemerkt, also mit dem Stahldraht, das funktioniert nicht richtig, weil das Wickeln funktioniert nicht, die Drähte sind viel zu schwer. Man müsste eigentlich ein Filmband benutzen. Mit dem Filmband, das hat auch nicht richtig funktioniert. Das Filmband war zu dick, man bekam zu wenig drauf. Auch das Beschichten war nicht so einfach damals. Und dann gab es diesen Herrn Fleumer in Dresden, ein Österreicher.
Der Mitte der 20er Jahre eine Erfindung machte, die zunächst gar nichts mit der Tonaufzeichnung zu tun hatte. Bis dahin waren die meisten Zigarettenmundstücke mit Bronzestaub beschichtet, das sichtbare Spuren an den Raucherfingern hinterließ. Fritz Pfleumer gelang es, das Bronzepulver in Kunststoff einzubetten und dann auf das Zigarettenpapier aufzubringen. Die Mundstücke färbten nicht mehr ab. Später hatte er die Idee, anstelle von Stahlbändern ein dünnes, nach seiner Methode mit Stahlpartikeln beschichtetes Papierband als Tonträger zu verwenden.
Nun kam eines schönen Tages Herr Fleumer zu mir ins Institut und brachte mir ein Stück von seinem Papierband, das mit Eisenpulver bestäubt war, und bat mich, mal zu versuchen, was damit wohl zu machen sei. Und ich ging nun an diese Versuche ran und tatsächlich, es kam was raus. Man konnte recht gute Tonqualität für damalige Verhältnisse, war es durchaus beachtlich, erzielen. Ich wurde engagiert und bekam den Auftrag, nun für die AEG ein solches Gerät zu entwickeln.
Dabei machte Eduard Schüller eine wichtige Entdeckung.
Die bis dahin üblichen Köpfe für die Stahlbänder bestanden aus zwei Polen, die sich gegenüberstanden und stark angespitzt waren. Eine solche Anordnung konnte man für die empfindlichen Bänder natürlich nicht gebrauchen. Es musste ein glatter, runder Kopf sein und deswegen konstruierte ich damals den sogenannten Ringkopf, der sich dann bewährt hat.
Dann war es soweit. Auf der Funkausstellung 1934 sollte das erste Koffermagnetophon von AEG vorgestellt werden. Aber das Teil spuckte nicht nur Töne aus.
Der oberste Pressechef von AEG wollte erst noch mal sehen, was er da ausstellen soll. Man hat ihm das vorgeführt. Er hatte dann den braunen Bandstaub im Gesicht und das Band ist mehrfach gerissen und er hat sofort das Projekt gestoppt und hat gesagt, Kinder, macht eure Schularbeiten, so geht das nicht. Da kam dann ein Dr. Volk von den Filmproduktionsleuten der AEG mit ins Boot, der sagt, wir müssen mit drei Motoren arbeiten, ein Motor reicht nicht.
Unter enormem Zeitdruck entwickelten die Ingenieure einen Drei-Motoren-Antrieb. Mit einem Motor für die Wiedergabe, einem für das Vor- und einem für das Zurückspulen. Damit war dieses Problem gelöst. Auch an der Stabilität der Bänder wurde gearbeitet.
Später kamen dann die Bänder aus Kunststoff, Acetylcellulose, von der BASF, die dann etwas fester waren.
Das AEG K1 war bereit für die Funkausstellung in Berlin 1935. Doch am Vorabend der Eröffnung brach ein Feuer aus.
Und es dauerte nur wenige Sekunden und dann brannte die ganze hölzerne Halle lichterloh. Wir mussten schnell sehen, dass wir fortkamen und konnten leider keins von den Geräten mit herausnehmen.
Die Funkausstellung wurde um 8 Tage verlängert und die AEG-Leute bauten in dieser Zeit 2 neue Modelle zusammen. Am 16. August 1935 war es soweit.
Die Leute interessierten sich enorm dafür. Jeder wollte einmal aufsprechen, um seine eigene Stimme zu hören. Das war etwas verblüffend Neues für alle und sehr eindrucksvoll.
Das war völlig einmalig. Man spricht an ein Mikrofon, man spult das Band zurück und man kann die eigene Stimme originalgetreu hören.
Hans Rukop, Wissenschaftler der AEG und auch ein Pionier der Funktechnik, war einer der Ersten, der damals seine eigene Stimme auf dem Magnetophon hören konnte.
Ich möchte mal, um die Wiedergabe zu kontrollieren, einen Lehrsatz sagen, einen schönen Mustersatz, den wir uns früher für solche Zwecke zurechtgemacht haben. Der Satz heißt, 6 Hexen essen 40 Pfirsiche. 6 Hexen essen 40 Pfirsiche. Wenn dieser Satz von den meisten Zuhörern gut verstanden wird, so kann man der Überzeugung sein, dass die Wiedergabe der Apparatur gut ist.
Gut 50 Kilogramm schwer, verteilt auf 3 Koffer. Das AEG K1 war noch nichts für den Hausgebrauch.
Diese ersten Entwicklungsgeräte von der AEG waren natürlich alles Sondermodelle. Sie wurden einzeln gebaut und waren darum sehr, sehr teuer.
Die erste Konzertaufnahme auf Magnetband fand am 19. November 1936 statt. Es war eine Live-Aufzeichnung aus dem Feierabendhaus der BASF in Ludwigshafen. Sir Thomas Beecham dirigierte die Londoner Philharmoniker mit Mozarts Symphonie Nummer 39. Dann änderten sich die Töne. Die Nationalsozialisten waren die Ersten, die erkannten, wie Magnetband für die Propaganda genutzt werden kann.
Die Nation erwartet von euch kein Opfer, das ihr nicht erfüllen werdet.
Als 1941 dann die beiden Herren Weber und Braunmühl bei der Reichsrundfunkgesellschaft durch einen Zufall angeblich herausgefunden haben, man könnte noch technisch etwas austricksen, bekam man richtige Studioqualität hin. Eine Qualität, die die Schallplatte nie hätte erreichen können durch die Mechanik. Und das war dann, zumindest in Deutschland, der Durchbruch, dass das Gerät für die Rundfunkanstalten ideal ist. Aufnehmen, zusammenschneiden, senden, löschen, neu aufnehmen.
Dabei kann man die
Geschwindigkeit verändern.
Oder Bandsalat produzieren. Während des Krieges wurden Tonbandgeräte ausschließlich für den militärischen Bedarf und für Rundfunkstudios gebaut. Nach dem Krieg mussten zunächst alte Geräte wieder zusammengebastelt werden.
Aber der eigentliche Durchbruch kam mit dem Max Grundig, der das richtige Händchen und das richtige Gefühl im Bauch hatte und sagte, das ist was für die Masse, das ist was fürs Volk. Das kann man in Stückzahlen produzieren. Damit kann man Geld verdienen.
Max Grundig brachte 1952 sein Grundig Reporter 300 auf den Markt. 1000 Stück für je 1000 Mark.
Das Wort Magnetophon war geschützt von Telefunken und auch das Wort Magnetton war gebräuchlich. Und die Firma Aqua hat zum Beispiel gesagt, wir machen dann Magnetton mit einem T. Magneton. Und alle haben gesagt, ihr schreibt das falsch. Das heißt doch Magnetton. Aqua hat sich den Namen Magneton mit einem T schützen lassen. Von da an hießen Aqua-Tonbänder Magneton-Tonbänder.
Täglich hören Sie Aqua-Magnetonband im Rundfunk und Fernsehen. Aqua-Magnetonband, Polyesterqualität. Jetzt auch für Ihr Tonbandgerät. Optimal hören Sie Musik
und die Stimmen Ihrer Lieben.
Und hör doch mal!
Nach und nach brachten immer mehr Firmen Heimtonbandgeräte auf den Markt.
Ein Saba-Spitzengerät. Technik und Funktion in Schwarzwälder Präzision.
Gleich kommt das berühmte hohe C. Jetzt! Bravo! Bravo! Beinahe wie Caruso! Das müssen wir besonders zart aufnehmen.
Rein und voll ist der Klang bei jedem Grundig-Gerät.
Grundig war 1958 die weltgrößte Tonbandgerätefabrik. Jedenfalls für ganz kurze Zeit. weil die Amis haben nicht geschlafen.
Dafür müssen wir ein paar Jahre zurückspulen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, erhielten einige amerikanische Offiziere den Auftrag, in Deutschland nach verwertbarer Technik zu suchen. Einer von ihnen war Major Jack Mullin, ein junger Elektroingenieur. Dabei entdeckte er in einem der Studios von Radio Frankfurt eine unglaubliche Tonbandmaschine. In Mullins Erinnerungen heißt es:
Ich fragte, ob es möglich wäre, eines von diesen Bandgeräten zu hören. Der Techniker legte eine Rolle Band auf und startete das Gerät. Plötzlich, aus völliger Stille, erklang ein Orchester in solch einer fantastischen Qualität, wie ich sie noch nie in meinem Leben gehört hatte. Von einem tiefen Resonanzbass zum Schillern einer Flöte, es war alles da. Und es war sauber. Es war frei von jeder hörbaren Verzerrung. Und als ob das noch nicht genug wäre, der Dynamikumfang war fantastisch, verglichen mit allem, mit dem ich jemals experimentiert hatte.
Jack Mullin ließ einige Bandmaschinen auseinanderbauen, seefest verpacken und nach Amerika verschiffen. Dort baute er die Geräte wieder zusammen und rüstete sie auf 110 Volt um.
Und hat die dann durch reinen Zufall dem Bing Crosby vorgestellt und der hatte gesehen, dass er damit sein größtes Problem lösen konnte, nämlich seine Show zweimal am Tag zu machen.
I'm always happy when Ella Fitzgerald comes to our show because she's my favorite singer.
I hadn't anyone.
Bing Crosby war begeistert. Endlich gab es eine Möglichkeit, um sich von den verhassten Live-Wiederholungen zu befreien.
Und dann hat man die Firma Ampex gewonnen, dieses Gerät zu entwickeln, nachzuentwickeln und zu bauen. Und die haben dann das amerikanische Ampex A200 auf den Markt gebracht.
Aber die erste Bing Crosby Show nahm Jack Mullin noch mit dem deutschen AEG-Magnetophon auf. Diese Aufnahme wurde dann am 1. Oktober 1947 erstmals gesendet. Es gibt Gerüchte, die behaupten, die American Broadcasting Company hat die zusammengeschnittene Sendung dann doch wieder auf eine Wachsplatte überspielt, weil man diesen deutschen Magnetophonen nicht über den Weg traute. Die alten Hasen hatten die Vorführungen mit dem Papierband von vor 1937 in Erinnerung, das immer im ungünstigsten Moment gerissen war. Zurück nach Deutschland. Das Ende des Tonbands erschien in Form eines Briketts.
1963 kam Philips mit einem klitzekleinen, hässlichen Ding auf den Markt, dem Brikett. Es sah so hässlich aus, dass wir die Nase gerümpft haben. Wir, die Revox- und UHA-Spezialisten mit unseren vielen Tasten und Knöpfen, wir haben dieses Produkt, Kompaktkassette, völlig verkannt.
Kein mühsames Einfädeln mehr, kein umständliches Hantieren. Jeder konnte es jetzt bedienen.
Dieser weltweite Durchbruch von der Kompaktkassette hat ja später überhaupt in das ganze Kassettensystem reingefunden. Auch heute noch, die Chips, die in den Rekorder reingesteckt werden, basieren auf der Frage der Usability, des Gebrauchswertes. Wie einfach kann ich ein Gerät bedienen? Kassette rein, bespielen, Kassette raus, fertig.
Die Löschtaste für das Magnetband wurde endgültig gedrückt, als die CD auf den Markt kam.
82, 83 ist der Markt völlig zusammengebrochen. Das Tonbandgerät war out, es war vorbei. Das mit den magnetischen Aufzeichnungen war vorbei, als die CD beschreibbar war. Im Prinzip ist die Magnetbandzeit im Audio- und im Fernsehbereich vorbei.
Tricktaste für Sprach- und Musikeinblendung.
Mutti, hör doch mal!
Sechs Hexen essen 40 Pfirsiche.
Dank unserer Grundig-Tenorette.
Beinahe wie Caruso.
Übrigens, das Wort Bandsalat wurde im Jahr 2006 in die Liste der vom Aussterben bedrohten Wörter aufgenommen.
Bandsalat. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de